Hi zusammen, ich bin Britta von Apinio. Dort bin ich Marketing Lead Dach und vorher habe ich Erfahrungen gesammelt in einer E-Commerce-Agentur bei Trusted Shops und bei Spryker und habe da einiges drüber gelernt, wie Teams wachsen und wie sie besser zusammenarbeiten können. Von daher, wenn du Lust hast, dass dein Team noch mehr Zeit hat, kreative und coole Marketing-Sachen zu machen und eben bereit bist, ein bisschen in Struktur und Organisation zu investieren, dann solltest du jetzt diesen Podcast mit mir und Mario hören.
OMT.
Ich glaube, das Wichtigste ist, dass das Team selbst mitgestaltet. Am schwierigsten ist immer, wenn der Leader sich einschließt und ein paar schlaue Gedanken macht und das dann dem Team präsentiert. Sondern ich würde immer sagen, lasst uns das mal gemeinsam angehen. Vielleicht gibt es irgendwie 2, 3 Freiwillige, die sagen, sie wollen sich da mal zusammenschließen und sich Gedanken zu machen und das dem Rest vom Team erzählen. Das Team ist in den Detailaufgaben immer am meisten drin oder sollte es drin sein, weil ich glaube, Mikromanagement ist das Schlimmste, was ein Leader tun kann. Also von daher das Team auch mit einbeziehen.
OMT, der Marketing-Podcast von Mario Jung.
Hallo Britta, schön, dass du da bist. Liebe Britta, wie hast du persönlich den Wechsel von der Hypergrowth zur Effizienz-Ära erlebt und warum war dieser Shift für viele B2B-SaaS-Unternehmen so schmerzhaft?
Hi Mario, ich freue mich, da zu sein. Und für mich persönlich war der Wechsel schmerzhaft. Generell kann ich den Wechsel total gut nachvollziehen und ist auch eigentlich eher innerhalb meiner eigenen Werte. Aber trotzdem, wenn man nur Wachstum kennt und wenn man nur in den Jahren gearbeitet hat, wo es immer nach vorne ging, wo vielleicht nicht immer viel mehr Budget, nicht viel mehr Hirings drin waren, aber es ging immer nach oben und dann kommst du plötzlich in so einen Cut und musst Leute auch entlassen, dann ist das erstmal ein ziemlicher Fuck-up und von daher persönlich auf jeden Fall eine ganz schlechte Zeit gewesen.
Wir sind jetzt direkt ins Thema eingestiegen, vielleicht sollten wir ein bisschen was zur Story erzählen. Also du warst vorher bei Trusted Shops, dann bei Spryker, glaube ich. Richtig?
Genau.
Kriege ich das richtig hin? Und dann bist du jetzt zu Apinio gewechselt.
Genau. Oder war zwischendurch noch ein paar Jahre in einer E-Commerce-Agentur, habe da quasi auch einmal die Agenturluft geschnuppert und viel mit E-Commerce-Kunden gearbeitet. Aber genau so die großen Growth-Zeiten habe ich dann bei Trusted Shops erlebt und dann eben auch viel bei Spryker, die dann wirklich im Hyper-Growth waren.
Und genau darauf wollte ich hinaus. Das betrifft jetzt nicht deinen aktuellen Arbeitgeber. Keine Ahnung, da weiß ich nicht, habe ich nie eine Info. Haben wir uns noch nie darüber unterhalten, ob die das auch so betroffen hat. Es geht hier eher um das generelle Momentum in der Tech-Szene oder in der SaaS-Szene, dass wir Zeiten hatten, wo wahrscheinlich auch durch große Fundings und so weiter viel, viel in Wachstum gesetzt wurden. Und auch im E-Commerce übrigens, du sagst, du warst eine E-Commerce-Agentur, auf der K5 habe ich relativ häufig gehört, dass das letzte Jahr ganz krass im Zeichen der Effizienz stand. Also dass Kostenreduzierung, sich besser aufstellen, nicht nur alles in Wachstum investieren. Ich als Startup, wir haben auch einen Investor, ja, aber jetzt nicht die großen Investorengelder, wollten wir auch gar nicht haben. Wir gucken schon die ganze Zeit auf Effizienz und versuchen sehr viel zu automatisieren, mit wenig Personal auszukommen, wie jetzt zum Beispiel eine Agentur, die ja von Personal lebt. Das vielleicht zum Hintergrund. Jetzt hast du gesagt, das war für dich sehr schmerzhaft, weil du jetzt auch Leute entlassen musstest. Wenn ich mich recht erinnere, ging so die Entlassungswellen in der SaaS-Szene so 22, 23 so richtig los. Was waren aus deiner Sicht, also wenn ich falsch liege, sagst du mir das nochmal, aber ich habe es versucht, so ein bisschen vorzurecherchieren. Was waren aus deiner Sicht die Ursachen oder die tiefer liegenden Ursachen und was lässt sich daraus fürs heutige Marketing lernen? Vielleicht auch für die, ich weiß nicht, ob sie sich so nennen, aber für die Growth-Teams oder die Marketing-Teams. Was können die mitnehmen?
Von der zeitlichen Einordnung bin ich genau bei dir. Das war so 2022, 2023. Da hat auch Mark Zuckerberg nochmal groß vom Ende der Ära der Hypergrowth-Zeiten gesprochen. Und da gab es ja dann wirklich auch Entlassung von den Großen, auch von Microsoft etc. Generell die Gründe waren aus meiner Sicht vor allen Dingen einmal die makroökonomischen, also dass das Geld einfach viel, viel billiger war zu der Zeit und man sich Growth auch einfach kaufen konnte und das dann natürlich auch das war, was die Investoren gefordert haben und sehen wollten und das dann auch vor allen Dingen dann kurzfristige Investments irgendwie mehr angezogen hat. Und dann ist es natürlich auch irgendwie eine Sache, wie Marketing sich positioniert. Und gerade wenn du danach fragst, was können Marketing-Teams da davon lernen? Ich glaube, dass Marketing eben immer stärker einfach zeigen muss, was ist der Impact auch auf das Revenue am Ende des Tages. Da kommen wir ja irgendwie aus den letzten Jahrzehnten einen langen Weg. Gerade so mit Performance-Marketing, mit Online-Marketing hat sich schon super viel gedreht, dass wir auch zeigen können, was bringt es denn eigentlich, wenn wir Online-Aktivitäten machen. Aber Performance-Marketing ist natürlich nur ja ein Teil vom großen Marketing. Und ich glaube, dass wir vom Marketing insgesamt nicht immer den allerbesten Job machen, internes Marketing im Unternehmen, dass wir auch zeigen, wie sitzen wir eigentlich im Boot mit dem kompletten Go-to-Market-Team und was machen wir eigentlich, um das Unternehmen auch erfolgreich zu machen. Und das können wir von Marketing, aber darauf müssen wir uns auch konzentrieren und das auch zeigen.
Mhm. Da gehen bei mir ganz viele Räder gerade im Kopf an und ich muss meine Fragen sortieren. Ich finde das total spannend, weil wir haben ja zum Beispiel im E-Commerce diese Riesenblase während Corona gesehen. Also Blase ist das falsche Wort. Ich meine, wir haben damals halt alles vom Offline in Online gewandelt. Gerade das Einkaufen war ja auch sinnvoll. Aktien sind alle durch die Decke gegangen und danach gab es halt auch einen schönen Crash. Und wir haben natürlich jetzt auch eine Rezession am Laufen. Wir haben, ja, ich meine, die ganzen Nachwehen von den ganzen Krisen, die jetzt da sind, wie Ukraine-Krise, wie Corona. Und nach jedem Hoch kommt auch mal ein Tief und das kommt halt irgendwie gerade alles zusammen. Und wir merken, also wir zum Beispiel, wir sind ja jetzt in einem anderen Bereich unterwegs, aber wir merken zum Beispiel, wir haben eine Umfrage gemacht, wie krass die Fortbildungsbudgets eingestampft wurden. Wir wissen, dass an Marketingkosten gespart wird, an allen Ecken und Enden. Das merkt ihr ja auch, dass ihr effizienter werden müsst. Und das Thema Personal. Es soll nicht viel mehr eingestellt werden und so weiter. Alles drei sind Themen, die uns übrigens betreffen. Und wir schaffen jetzt trotzdem noch ein Wachstum. Aber ja, klar, ein Hyperwachstum ist es sicherlich nicht. Welche zentrale Lektion, um von Wachstum um jeden Preis zu wirklich nachhaltigem, strukturierten Wachstum zu kommen, hast du denn für dich aus dieser Phase, in der wir uns jetzt gerade befinden, gezogen?
Im Prinzip, das Marketing ganz viel Zeit und Ressourcen auch investieren muss intern, um die richtigen Strukturen für sich zu schaffen. Ich glaube, das ist oft noch ein unpopuläres Thema, auch gerade im Marketing Leadership. Alle möchten gerne die kreativen Marketing-Kampagnen durchführen und Aktivitäten machen. Und dann ist, ich sage jetzt mal, so ein Orga-Kram nicht immer ganz populär. Aber das ist genau das Wichtige, schon frühzeitig auch drüber nachzudenken, wer macht eigentlich was und was wollen wir erreichen? Wie sind eigentlich auch strategisch unsere Schnittpunkte mit anderen Bereichen und wie bringen wir das alles zusammen? Weil aus meiner Sicht sieht man im Marketing einfach immer noch, dass Sachen parallel gemacht werden, nicht klar ist, wofür machen wir jetzt die Aktivitäten, große Konzepte geschrieben werden, die dann nachher in irgendeinem Folder verstauben, weil sie es dann quasi nie ans Tageslicht geschafft haben. Und da ist es wichtig, sich auch bewusst diese Zeit zu nehmen, einmal diese Grundlagenarbeit zu machen, um dann nachher mehr Zeit zu haben für die kreativen und coolen Marketing-Sachen.
Hm. Gibt es Warnsignale, die man vielleicht frühzeitig erkennen kann? Du hast, glaube ich, ich kann das mal an der Stelle sagen, für die, die nicht beim OMT waren, zu diesem Thema hat Britta bei uns einen Vortrag gehalten, den fand ich relativ spannend und deswegen wollte ich unbedingt mit ihr noch eine Podcast-Folge aufnehmen. Und wenn ich mich recht erinnere, hast du auch von Chaoswachstum geredet. Und welche Warnsignale gibt es oder zeigen dir verfrüht oder früh genug an, dass ein Team in ein Chaoswachstum abrutschen kann oder abrutscht?
Also ein Beispiel, was ich genannt habe beim Vortrag, war diese Feuerwehrmentalität, dass man das Gefühl hat, alle sind irgendwie 150% über ihrer Capacity und trotzdem kommt der Impact nicht raus, den man eigentlich erreichen will. Da muss man natürlich sagen, natürlich sind wir auch irgendwie gerade in einer Kultur, wo alle sehr, sehr viel arbeiten und es viel zu tun gibt. Aber ich glaube, da sollte man trotzdem hinschauen, wenn alle quasi gar keine Zeit mehr haben, sich mal zu überlegen, was mache ich eigentlich, sondern nur noch in dieser Motion sind, ich mache jetzt und das arbeite ich noch ab und quasi gar nicht mehr die Zeit hat, sich mal zu überlegen, wofür ist das. Die zwei Beispiele, die ich genannt habe bei meinem Vortrag, war einmal die eines Performance-Marketing-Managers, der super frustriert darüber war, dass ihm nicht klar war, wie sich die Budgets entwickeln und für ihn einfach der Spielraum eingeschränkt war, was er überhaupt testen kann, was für Kampagnen er rausbringen kann. Und das halt in solchen Zeiten geschuldet ist, wo man erstmal Budget-Cuts gemacht hat und dann sagt, wir gucken mal, wenn wir sehen, dass sich die Performance wieder erholt, dann können wir die Budgets auch wieder hochschrauben. Und das ist ja auch total verständlich und erstmal ein gutes Vorgehen. Nur wenn Marketingmenschen zu lange in dieser Ungewissheit leben, wie kann ich eigentlich planen, dann führt es eben nicht dazu, dass strategisch gute Kampagnen aufgesetzt werden. Und dann kann eben auch so ein Performance-Marketing-Manager nicht mehr nachvollziehen, was bringt er eigentlich für Ergebnisse. Und das zweite Beispiel, was ich hatte, waren von zwei überlappenden Aufgaben. Weil auch hier, wir haben viele verschiedene Rollen im Marketing, nennen das dann E-Mail-Marketing-Manager, CRM-Manager, Performance-Marketing-Manager etc. Und es ist natürlich immer so eine gewisse Unschärfe dabei vorhanden, wo fängt der eine Arbeitsbereich an und wo endet der eine. Und im besten Fall findet man gute Wege, damit alle die Aufgaben so verteilen, dass man gemeinsam daran arbeitet. Trotzdem passiert es immer wieder, dass einfach parallel Sachen gemacht werden und dann erst nach wochenlanger Arbeit festgestellt wird, naja, also hätte ich das irgendwie vorher gewusst, dass der andere auch da dran arbeitet, dann hätten wir es direkt zusammen machen können und es wäre effizienter gewesen und auch das Ergebnis besser. Und ich glaube, wenn sowas öfter passiert, dann merkt man schon, dass da die Grundlagenarbeit fehlt.
Und wie klärt man sowas? Also diese Rollenunschärfe, gerade bei schnell wachsenden Organisationen, diese, ja, also genau das, was du eben gesagt hast, wie würdest du an sowas herangehen, dass man es besser macht?
Einerseits natürlich Kommunikation. Da braucht man die Wege, um gut abzustimmen, woran arbeitet jeder, ohne dass das jetzt in eine Rechtfertigung abdriften soll, was dann oft passiert, wenn man zu sehr in Details geht von Aufgaben von Teammitgliedern. Aber es sollte eher in der Kommunikation stattfinden. Was sind so die großen strategischen Sachen? Wo sehen wir eben auch die Punkte, in denen wir uns verbessern können und dann wirklich auch einen Actionplan zu machen mit dem gesamten Team und das dann aufzubohren im Prinzip. Das und das wollen wir erreichen und das kann jeder dazu beitragen. Und ich glaube, da braucht man halt die Kommunikationswege, um einerseits mit nicht zu vielen Meetings trotzdem die Abstimmung zu haben, woran arbeitet ihr, was sind eure Ideen und dann aber auch ganz, ganz simpel und ganz einfach und kurz zu dokumentieren, was sind so die Themen für die nächsten Monate. Ein Fuck-up, was ich auch beim OMT erzählt habe, war von unseren sehr ausufernden RACI-Matrizen, die wir zu einer Zeit...
Das ist ein Framework, richtig?
Genau, das ist ein Framework, um pro Aufgabe, um pro Projekt darzustellen, wer quasi verantwortlich ist, wer informiert wird, wer accountable ist etc. Und im Prinzip listet man alle Aufgaben einmal durch und benennt dann pro Buchstabe, also pro responsible, accountable, jetzt muss ich selber gerade überlegen, consulted und informed auf, wer die jeweiligen Stakeholder sind. Und das ist eigentlich eine schöne Art und Weise, um auch darzustellen, wer sollte eigentlich Bescheid wissen über bestimmte Projekte, aber wer trifft nachher die Entscheidung. Wenn man das zu ausufernd betreibt, dann hat man nachher irgendwie 30 solche Google Sheets und alles sehr detailliert und keiner arbeitet damit und keiner sieht das irgendwie. Von daher, das ist im Prinzip ein gutes Framework, mit dem man arbeiten kann, auch um in die richtigen Diskussionen zu kommen. Aber da würde ich echt sagen, sich auf die 5 bis 10 Hauptaufgaben, Hauptschnittstellen konzentrieren und das dann wirklich in der täglichen Arbeit auch verwenden.
Also bei dem Thema Listen, wir haben ja auch gefühlte 1 Million Google Sheets, die wir nutzen. Ich habe tatsächlich eine Person intern abgestellt, der mit mir überhaupt Prozesse jetzt optimiert und vor allem erste Aufgabe war, diese Listen zu zentralisieren, also zusammenzuführen, dass wir mit weniger Listen arbeiten können, ohne die Wertigkeit der anderen zu verlieren, aber dass man das vielleicht irgendwie super spannend. Das macht Christos bei uns, für die, die ihn kennen, der kann sich da richtig reinfuchsen. Das macht auch richtig Spaß und der Mehrwert, wenn man sich wirklich mal damit beschäftigt, sowas aufzuräumen, Effizienz reinzubringen. Also wir merken das gerade in Vertriebszahlen enorm, dass wir die Daten schneller zur Hand haben, dass wir eine höhere Conversion haben, dass wir auch mehr Termine zusammenkriegen und so weiter. Also es ist wirklich sehr, sehr spannend. Ich weiß nicht, wir arbeiten da jetzt nicht nach einem offiziellen Framework. Vielleicht können wir es irgendwann auf ein eigenes Framework taufen, was wir hier machen. Das ist schon sehr, sehr unique Prozesse, glaube ich. Ich kenne zu wenig Firmen, um das zu sagen. Aber ich finde es spannend, wie du das sagst. Ich sehe mich da an der einen oder anderen Stelle wieder. Und dementsprechend, wie ist das bei deinem aktuellen Arbeitgeber? Also ich weiß, du darfst jetzt wahrscheinlich nicht zu viel erzählen, aber du bist jetzt bei Apinio. Vielleicht erzählst du uns mal kurz, was Apinio macht. Du bist seit Juni da, wenn ich mich recht erinnere. Und wie geht ihr da? Wie macht ihr das intern?
Genau, ich bin seit Juni jetzt da, ein knappes halbes Jahr. Wir machen Marktforschung und das kombiniert mit einer powervollen Tech-Plattform dahinter. Das heißt, wir haben Marktforschung, die sich einfach Richtung Tech-Lösung entwickelt. Wir haben die Research-Experten, die bei Marktforschungsprojekten beraten können, aber eben das Ganze mit einer Plattform, wo dann auch schnell Projekte durchgeführt werden können. Und ja, wir sind auch weiter im Wachstum, in einem sehr gesunden Wachstum. Und auch hier gibt es viele Sachen, die man einfacher gestalten kann, die man simpler machen kann, um Dinge auch besser ausnutzen zu können. Gerade wo du Google Sheets sagst, das ist auch was, wo wir gerade enorm zurückfahren, gerade im Zusammenhang mit dem Sales-Team, weil was bisher passiert ist für Event-Einladungen oder für Vouchers, die wir rausgeben. Dann wird schnell ein Google Sheet aufgesetzt und dann werden da die Namen von den Verantwortlichen hinten dran geschrieben und die sollen irgendwas ausfüllen oder Leute einladen und dann hast du irgendwie am Ende des Tages wieder 5 neue Sheets kreiert und keiner hat eine Übersicht darüber, was da eigentlich irgendwie noch aktuell ist und was nicht. Da gehen wir zum Beispiel viel mehr hin, um direkt in HubSpot zu arbeiten. Also Reduzierung der Tools. Nimm nicht immer irgendwie nochmal 5 andere Tools dabei, sondern reduziere dich auf die Tools, die sowieso schon Kern deiner Arbeit sind. Und da finden wir eben gerade Wege, dass dann zum Beispiel Tasks und Notes und die richtigen Listen innerhalb von HubSpot erstellt werden. Oder wenn ich an Sales Collateral denke, da sind wir eigentlich ganz cool aufgestellt, dass wir super Materialien haben, um unser Produkt zu beschreiben, um bestimmte Use Cases darzustellen etc. Wir haben aber noch nicht die ideale Struktur, das auf dem Google Drive Folder abzulegen und das resultiert eben dahin, dass dann richtig coole Materialien manchmal einfach nicht gefunden werden. Und da ist dann auch wieder die Frage, lass uns lieber weniger von denen machen, aber dann so aufbereiten, dass jeder direkt das richtige Material findet und an den Kunden rausschicken kann. Und genau, das sind, glaube ich, auch so typische Wachstumsschmerzen, die man hat, gerade wenn man dann viele neue Sachen rausbringen will und auch das Team wächst. Aber auch da lohnt es sich einfach, die Sachen besser zu nutzen.
Mhm. Ist gerade von Teamwachstum, also wir haben ja insgesamt gesagt, hier so Hypergrowth und so weiter. Ein Thema, was bei uns immer ein großes Thema ist, ist das Thema Onboarding. Jetzt kommen neue Leute mit rein. Auf der einen Seite eine Riesenchance, wenn die reinkommen, die natürlich vielleicht auf Dinge, die man gerade beschlossen hat, die man jetzt gerade einführt, dass die noch nichts anderes kennen und dementsprechend das auch direkt in die DNA aufnehmen. Manchmal einfacher als alteingeschliffene Prozesse bei Personen, die schon lange da sind, nochmal reinzukriegen. Können aber natürlich auch eine Gefahr bieten, dass sie relativ schnell, wenn es zu konfus ist, auch vielleicht schon wieder abhauen und gar keinen Bock haben. Hey, nicht erschrecken. Wir machen weiter mit einer kleinen Werbepause. Suchst du aktuell nach einer Agentur? Vielleicht planst du ja gerade einen Relaunch deiner Webseite. Oder du möchtest deine aktuelle Strategie mal auf den Prüfstand stellen. Oder du möchtest die Potenziale des Online-Marketings endlich auch für dein Unternehmen nutzen. Mit SEO beginnen oder Anzeigen bei Google schalten. Was auch immer. Der OMT arbeitet mit über 500 Agenturen und Freelancern zusammen und kann die perfekt auf dich passende Agentur finden und an dich vermitteln. Genau das Gleiche machen wir schon seit mehreren Jahren und die vermittelten Kunden bewerten ihre Agenturen bei uns, sodass wir einen sehr guten Überblick haben über die aktuelle Agenturwelt da draußen. Und das setzen wir jetzt für dich ein. Komm zu uns, du findest uns auf der Webseite oben in der Navigation unter www.omt.de oder schau mal hier in die Shownotes, dort ist auch ein Link, der direkt auf den Agenturfinder führt. Werbepause ist zu Ende und jetzt geht es weiter mit den eigentlichen Inhalten. Welche Rolle spielt ein strategisch sauber aufgebautes Onboarding deiner Meinung nach, um Produktivität zu erhöhen und Fluktuation, ganz wichtig, während der Skalierung, wenn wir überhaupt in eine Skalierung reinkommen, zu senken?
Onboarding ist für mich der zentrale Bestandteil, um wirklich sicherzustellen, dass Leute schnell produktiv werden, und dazu gehört eben auch, dass sie sich wohlfühlen. Ich glaube immer, dass du nur dann deine volle Leistung geben kannst, wenn du ein Team dahinter hast, mit dem du dich auch wohlfühlst, Ideen zu teilen und Fragen zu stellen. Onboarding fängt für mich im Prinzip direkt nach der Unterschrift an. Das heißt, im schlechtesten Fall für den Arbeitgeber haben wir ja manchmal bis zu 3 Monate zwischen der Unterschrift und dass jemand anfängt. Und ich habe es zu oft erlebt, dass diese Zeit so ganz ungenutzt verfliegt. Und dann ist der Kandidat eigentlich in total positiver Vorfreude und dann vergehen diese 3 Monate und dann fängt er an. Und ich glaube, da kann man als Leader und als Unternehmen einfach positive Momente schaffen, um denjenigen schon mal im Team vorzustellen oder vielleicht auch erste Materialien zu teilen. Und wenn es dann soweit ist, derjenige hat seinen ersten Tag, dann sind es die ersten 2 Wochen, die für mich vollkommen entscheidend sind. Und auch gerade der erste Tag, der darüber entscheidet, ob jemand ein gutes Gefühl hat oder eben nicht. Auch hier beim Onboarding, glaube ich, je simpler etwas gehalten wird, desto besser ist es. Für jemanden, der neu in einem Team anfängt, neu in einem Unternehmen anfängt, sind es schon tausende Eindrücke, die da auf einen reinprasseln, und der muss so viel verarbeiten. Und dann ist es einfach unglaublich wichtig, dass man das ganz simpel hält und den wirklich gut an die Hand nimmt. Und ich glaube, da muss man als Vorgesetzter, als Leader an der Stelle auch sich immer wieder zu hinterfragen, setzt sich gerade schon zu viel Wissen voraus, weil das einfach zu schnell passiert, dass man denkt, ja, derjenige weiß doch, wo er sich beworben hat und das ist doch klar, in welchem Umfeld wir sind, aber da immer noch mal einen Schritt zurückzugehen und noch mal zu erklären, warum machen wir das eigentlich, in welchem Umfeld sind wir tätig und was sind jetzt auch die wichtigsten Projekte, an denen wir arbeiten.
Ich nehme das gerade als mega Reminder. Zum 1.1. fangen wir uns 2 neue Mitarbeiter an. Wir suchen übrigens noch 4 weitere. Wer mal Lust hat, könnte, ich nehme das jetzt mal als Pitch, wer aus dem Rhein-Main-Gebiet kommt, sollte mal, weil wir suchen gerade vor allem Leute hier im Büro, kann gerne mal bei uns auf die Seite gehen. Den Link hauen wir in die Shownotes. Karriere beim OMT. Gibt 4 Jobs, die wir gerade suchen, und davon sind 2 echt dringend. Dementsprechend, ich nehme es trotzdem als Reminder, weil wir haben 2 Personen zum 1.1. eingestellt. Die habe ich noch nicht zur Weihnachtsfeier eingeladen. Das muss ich machen. Und eine von beiden ist sogar operiert worden vor kurzem und ich habe noch nicht mal gefragt, wie es ihr geht. Ich habe einfach zu viel auf der Uhr, aber es ist der Fischding vom Kopf, wie ich so schön sage. Es ist halt auch genau meine Aufgabe als Geschäftsführer, sowas im Blick zu haben, meiner Meinung nach. Oder von der HR-Abteilung, da ich aber keine habe, ist das halt bei mir der Fall. Und ja, vielleicht fällt euch jetzt auch beim Zuhören irgendetwas auf als Führungskraft, wo ihr sowas vielleicht vernachlässigt habt. Ich bin zum Beispiel ein Verfechter dessen, das hängt aber auch mit unserem Geschäftsmodell zusammen, dass für mich das Offboarding genauso wichtig ist wie das Onboarding. Also ich achte extrem drauf, wir verlieren gerade auch eine Kraft und natürlich gibt es Gründe, warum man sich trennt, egal ob die Person aus eigenen Stücken von sich aus geht oder ob ich entschieden habe oder wir entschieden haben, dass eine Person gehen muss. Das spielt jetzt auch bei der Person keine Rolle. Also zumindest nicht in der Öffentlichkeit. Aber mir ist immer wichtig, dass man A, im Guten auseinandergeht. Das klappt nicht immer, aber wir versuchen. Und ich glaube auch, es macht total viel Sinn, gerade wenn man zum Beispiel im Agenturbusiness ist, da ist es noch extremer. Man sieht sich immer 2-mal im Leben. Und bei uns ist natürlich auch spannend, wie viele unserer Ex-Mitarbeiter, die im Guten gegangen sind, weil sie vielleicht bei uns sich nicht mehr weiterentwickeln konnten oder weil es aus irgendwelchen anderen Gründen nicht gepasst hat, sind heute mit ihren Agenturen oder Firmen Fortbildungskunde von uns. Teilweise haben sie auch schon Expo-Stände gebucht und so weiter, weil sie halt uns kennen und wissen, dass wir Qualität liefern. Deswegen sind ja gerade die eigentlich auch hinten raus spannend. In der Agentur übrigens genauso. Wenn ich in der Agentur bin und die Person geht dann auf Inhouse, und die braucht irgendwann eine Agentur. Zu wem geht sie denn? Also die Chance, dass sie zurückkommt, weil sie sich bei uns gut entwickelt hat und sich eigentlich auch wohlgefühlt hat, nur vielleicht nicht mehr weiterkam, die besteht ja relativ, ist ja relativ hoch. Deswegen finde ich persönlich, man sollte sich genau wie ein Onboarding-Programm auch ein Offboarding-Programm überlegen. Aber ja, das Onboarding-Programm ist vielleicht das etwas Wichtigere.
Ja, aber 100%. Also dazu ist die Marketingwelt zu klein. Und das, was wir Marketer ja auch kennen, dieses ominöse Word of Mouth, das zählt eben auch dazu.
100%. Wenn eine neue Person zu uns kommt, da ist jetzt egal, ob wir im Wachstum sind oder nicht, aber klar, im Wachstum hast du ja dann eher öfters mal neue Personen. Ich sag dann immer, wie du auch eben schon gesagt hast, setzt man vielleicht zu viel voraus und so weiter. Ich würde noch nicht mal sagen wegen Know-how. Ganz häufig haben wir sehr, sehr intelligente Menschen oder Personen, die uns wahrscheinlich früher oder später enorm weiterbringen, die aber im Prinzip auf vier neue Situationen treffen. Neue Mitarbeiter, vielleicht neue Kunden, aber noch viel schlimmer, neue Sprache. Jede Firma hat seine eigene Sprache, eigenen Abkürzungen und so weiter, bis man da drin ist, Insider, die fallen, die man vielleicht nicht sofort versteht, sich ein bisschen ausgegrenzt fühlt und so weiter. Und ein ganz wichtiger Punkt, gerade in unserem Bereich, ist das Thema Toolstack. Und wenn ich mir jetzt überlege, du sagst jetzt Toolreduzierung, ich führe einmal im Monat, gehe ich durch unsere Tools durch, welche brauchen wir noch, wie werden die genutzt, können wir die kündigen? Da geht es manchmal nur um 5 Euro im Monat, aber warum soll ich denn die, von den 60 Euro gehe ich lieber einmal essen mit dem Team oder bestelle Pizza fürs Team, als dass wir das irgendeinem Toolanbieter in den, Entschuldigung, allerwertesten blasen. Und dementsprechend sehe ich auch immer wieder, wie viele Tools wir eigentlich haben. Auch da versuchen wir vieles zu kombinieren und vielleicht über Zapier und Co. das auch irgendwie so zusammenzuführen, dass man sie gar nicht alle selbst bedienen muss, sondern nur die Funktionalität nutzt, um andere Tools vielleicht dadurch zu pushen oder die Prozesse zu verbessern. Ich glaube aber, dass es trotzdem viele überwältigt. Selbst wenn nur 3, 4 große Tools da sind und jetzt nicht gleich 50 oder 100. Keine Ahnung, wie viel da teilweise in den Agenturen und sowas rumschwirren. Wie sollte im Onboarding im Hinblick auf den Toolstack und die Schnittstellen zwischen den Teams konkret gestaltet sein, damit neue Mitarbeitende schneller wirksam werden? Was ist deine Meinung dazu?
Erstmal vorher überlegen, welche Tools braucht der Mitarbeiter überhaupt. Ich habe oft das Gefühl, dass die Tool-Zugänge gerade bei neuen Mitarbeitern eher so wie Smarties verteilt werden. So, guck mal, wir haben noch das und das und da fügt ihr nochmal hinzu. Vielleicht braucht er es nochmal irgendwie in 3 Monaten. Und das führt dann genau zu dieser Überwältigung. Und man weiß dann als neuer Mitarbeiter gar nicht irgendwie, wie soll ich anfangen, was ist jetzt für mich relevant. Von daher wirklich erstmal gucken, welche Tools sind total wichtig, dass derjenige die sofort hat. Und die dann auch mit demjenigen zu verbinden, der für das Tool verantwortlich ist. Aus meiner Sicht sollte es für jedes Tool immer einen Hauptowner geben. Auch wenn das Tool von allen benutzt wird, sollte es einen Champion geben, einen Power-User, wie auch immer man das kreativ benennen möchte. Aber einen, der auch das Auge darauf hat, wer braucht Zugänge, wie sieht auch Beziehung aus zu dem Tool-Anbieter. Auch das lohnt sich einfach, solche Austauschmöglichkeiten wahrzunehmen, auch wie sich das Tool entwickelt, weil ne, oft hat man eben auch, dass sich der Scope von Tools verbreitert, man dann vielleicht ein anderes Tool nicht mehr braucht, etc. Aber auch, dass dieser Tool-Owner oder der Champion ins Team hereinträgt, was kann das eigentlich alles und wofür nutzen wir das, was sind so Best Practices? Und ich glaube, wenn man die 2 Sachen macht, erstmal überlegen, welche Tools sind wirklich entscheidend für denjenigen und dann den mit dem Tool-Champion zusammenzubringen, um von dem direkt einen Deep Dive zu bekommen, wofür nutzen wir das und was ist der Mehrwert auch für dich in deiner täglichen Arbeit, dann hat man schon ein bisschen was gespart. Mhm.
Stimmt, es ist ganz häufig so, dass man sagt, komm, guck dir erstmal das Tool an oder probier dich doch mal daran aus oder wie auch immer. Klar, man hat definierte Haupttools, also bei uns ist das genau wie bei euch HubSpot. Asana als Projektmanagement-Tool sind schon 2 sehr wichtige Sachen. Den Rest haben wir so im Gmail-Kosmos. Ich überlege gerade, aber wenn ich nur um 2 Ecken denke, dann fallen mir bestimmt noch ganz viele andere ein. Aber dafür haben wir Slack zum Beispiel für interne Kommunikation. Da haben wir tatsächlich auch Tool-Owner, ja. Also Leute, die da hauptverantwortlich sind. Und ein ganz wichtiges Tool ist für uns so das ganze Thema Passwortmanagement. Und auch da haben wir tatsächlich jemanden, der sich federführend darum kümmert. Weil sonst gibt's da der Wildwuchs, der in den Tools passiert, passiert ja dann in so einem Passwort-Thema, das kriegst du ja irgendwann gar nicht mehr gebändigt. Das, ja, also ich erkenne mich in vielen, ich glaube, jeder erkennt sich in diesen Sachen wieder. Je kleiner die Firma, desto kleiner das Problem wahrscheinlich, aber irgendwann wird es halt relativ schnell unübersichtlich. Man kann einen Schritt weitergehen, wenn man jetzt auf Geschäftsführungsebene oder CFO-Ebene guckt, wie viel Rechnungen im Jahr reingehen, bei einem Unternehmen mit 50 Mitarbeitern, wie viel Rechnungen reingehen, wenn man den CFO mal ganz ehrlich fragt, die er einfach nur bezahlt, ohne zu wissen, was dahinter ist. Also es ist ganz häufig, dass ich so am Jahresende, bevor wir den Jahresabschluss machen, also meistens ist es ein Jahr, nachdem das Jahr vorbei ist, aber plus minus, Rechnungen hingelegt bekomme, die wir nicht mehr nachvollziehen können, wo keiner weiß, wo das herkommt. Wir wissen nicht mal mehr, wo wir es kündigen müssen. Also solche Geschichten. Dann denke ich mir wieder, was passiert in einem Unternehmen, das vielleicht mal so 20.000 Mitarbeiter hat? Und das muss ja exorbitant groß sein, diese Dunkelziffer an Kosten, die da irgendwie entstehen, gerade so im Toolbereich. Wie ist da deine Erfahrung?
Diese Erfahrung, dass es am Ende des Jahres irgendwelche Abrechnungen gibt mit wilden Vendernamen, die keiner mehr zuordnen kann, das kenne ich auch, wo dann die Nachrichten rumgehen, wer hat was zu tun mit Vendor XY, die und die Summe. Und das sind auch oft dann keine großen Summen. Aber es läppert sich halt. Und keiner weiß dann so richtig, wofür ist denn eigentlich diese eine Abrechnung. Ja, von daher, das hilft schon enorm, das einfach direkt auch als eine Liste zu pflegen. Wer ist für welches Tool verantwortlich? Und gegebenenfalls auch mit zu dokumentieren, wie wird das nachher abgerechnet? Was erscheint nachher irgendwie auf den Belegen, um das direkt zuordnen zu können.
Wie definiert man klare Tool-Owner und welche Kriterien entscheiden, ob ein Tool Wert schafft oder Kosten frisst? Ich glaube, diese Frage ist so banal, dass sie eigentlich schon wieder schwer ist zu beantworten. Ich habe eben lange überlegt, ob ich sie dir stelle, weil da jeder auch seinen Weg hat. Und manche werden jetzt wahrscheinlich denken, boah, ist ja echt eine Kinderfrage. Ich glaube, es ist keine Kinderfrage. Ich glaube, es ist wichtig.
Ja, auf jeden Fall. Ich glaube, dass man den Use Case für ein Tool an den Anfang stellen sollte. Also sich erst zu überlegen, was will ich denn eigentlich gelöst bekommen? Was brauche ich für Daten? Was brauche ich für Funktionen? Womit möchte ich meine Arbeit einfacher machen? Und dann zu schauen, welches Tool löst das? Weil ich glaube, gerade im Marketing, wir haben immer so unsere Lieblingstools und sagen dann auch schnell, wenn ich da im Unternehmen bin, dann brauche ich Tool XY. Und ich sage jetzt keinen Toolnamen, aber ich könnte mir da einige vorstellen, die einfach so mit drin sind im Portfolio, die man einfach immer benutzt hat, weil man die gerne benutzt, ohne eben zu gucken, ist das vielleicht in irgendeinem anderen Tool schon abgedeckt. Und dann wäre es eher eine Entweder-Oder-Entscheidung. Und man könnte dann vielleicht auch als neue Person erstmal gucken, komme ich denn mit dem neuen Tool zurecht und löst das auch meine Use Cases oder eben nicht? Und dann guckt man hin, welches Tool kann man das am besten. Aber dieses, das kenne ich schon, das brauche ich irgendwie in meiner Arbeit und da gucke ich irgendwie rein. Das geschieht, glaube ich, zu häufig, ohne dass man sich überlegt, was mache ich damit und wie trägt das dazu bei, dass unsere Marketingaktivitäten effizienter werden.
Ich gehe mal weg von den Tools, mal mehr zu dem Thema Prozesse. Also gerade in so wachsenden Organisationen ist das Thema Prozess, ich glaube, das ist das meistgenannte Wort und das meistgehasste Wort nach Sheets, also bei uns zumindest. Da müsste man in den Prozessen arbeiten. Boah, ich kann es nicht mehr hören, ganz ehrlich. Aber theoretisch ist es halt richtig. Ja, also ich glaube, das wird bei mir nur getoppt durch das Wort Mahlzeit. Was viele nicht wissen, ich habe früher mal auf einer Behörde gearbeitet. Das ist schon 25 Jahre her und da ist das Lieblingswort. Deswegen reagiere ich darauf allergisch. Welche Prozessfehler beobachtest du am häufigsten bei wachsenden Marketingteams, also in solchen Teams, in denen du schon gearbeitet hast? Und vor allem die wichtige Frage, wie lassen sich die vermeiden?
Ich glaube, was ich sehe, ist immer so dieses Entweder-Oder. Also diese beiden Extreme von, ich habe alles im Kopf, wie Dinge gemacht werden müssen, bis zu, ich schreibe das jetzt super detailliert runter in 30 Schritten und nehme noch dazu ein Video auf. Und ich glaube, was halt oft fehlt und was der bessere Weg ist, ist halt dieses Mittelmaß. Wirklich Dinge ganz kurz zu dokumentieren. Und das ist ja auch die Kunst, wirklich nur aufzuschreiben, was ist super wichtig und welche Schnittstellen müssen wir gelöst haben. Weil oft meinen Leute das total gut, dass sie dann das so überdokumentieren, sich da 5 Stunden Zeit für nehmen. Aber genau, das macht es dann für denjenigen irgendwie schwierig, die Dinge dann auch nachzuvollziehen beziehungsweise auch finden zu können. Und wenn man es da ganz kurz dokumentiert und dann eben auch irgendwie suchbar macht an solchen Prozessdokumentationen, dann kann man auch wieder AI integrieren und ja, die Dinge da einspeisen und konkrete Fragen stellen, damit man dann auch nur das findet, was man gerade braucht in dem Moment. Aber diese endlosen Dokumentationen, das ist so das, was mir am meisten Gänsehaut verursacht. Mhm.
Wie kann ein Team sicherstellen, dass Prozesse lebendig bleiben, statt dass sie in Bürokratie erstarren?
Ich glaube, das Wichtigste ist, dass das Team selbst mitgestaltet. Am schwierigsten ist immer, wenn der Leader sich einschließt und ein paar schlaue Gedanken macht und das dann dem Team präsentiert, sondern ich würde immer sagen, lass uns das mal gemeinsam angehen. Vielleicht gibt's irgendwie 2, 3 Freiwillige, die sagen, sie wollen sich da mal zusammenschließen und sich Gedanken zu machen und das dem Rest vom Team erzählen. Oder es gibt halt direkt irgendwie einen Gruppenworkshop. Aber ja, das Team ist in den Detailaufgaben immer am meisten drin oder sollte es drin sein, weil ich glaube, Mikromanagement ist das Schlimmste, was ein Leader tun kann. Also von daher das Team auch mit einbeziehen. Was glaubt ihr, wo wir eben auch hinschauen müssen, welche Prozesse sollten dokumentiert und auch verbessert werden?
Mhm. Wenn wir mal so von den Prozessen weg so ein bisschen in das Thema Steuerung gehen oder Priorisierung, gibt es Methoden, die du dafür nutzt?
Ich bin ein großer Fan vom OKR-Framework, um Priorisierung klar zu kommunizieren und transparent zu machen. Ich habe dabei schon in verschiedenen Setups gearbeitet mit OKR, von wirklich ganz klassischen Setup, wo man ja über eine Kaskadierung geht. Das heißt, es werden erst von allen einzelnen Teammitgliedern die Ideen, die Wünsche, die Vorschläge, wie auch immer, gesammelt. Und dann wird das auf die erste Führungsebene gehoben und dann nochmal auf die Management-Ebene, dass man da quasi die ersten Zielideen entwickelt. Und dann, wenn es quasi das Ziel oder das OKR-Set auf Management-Ebene gibt, dann wird das Ganze nochmal nach unten gespielt, wenn du es dir wie eine Pyramide vorstellst. Und dann gibt es eben die konkreten Breakdowns. Ich weiß aber auch, dass in vielen Unternehmen quasi der ganze Flow nicht immer so machbar ist. Und ich glaube, dann kann man OKRs auch ein bisschen simpler halten. Aber generell mag ich einfach dabei, dass bei OKR generell klar ist, dass das eben nicht was ist, was vom Management vorgegeben wird. Und dann muss es jeder Einzelne quasi so umsetzen, sondern dass das schon ein kollaboratives Framework ist und wo einfach klar ist, wo hängen einzelne Ziele zusammen mit den Unternehmenszielen.
Für diejenigen, die noch nicht so richtig wissen, was OKR ist, war eben schon ganz gut erklärt, glaube ich, aber kann man natürlich noch tiefer reingehen. Oder wie man es auch richtig nutzt. Ich stelle mal einen Artikel in die Shownotes. Wir haben vor einer langen Zeit schon einen Gastartikel gehabt zu dem Thema, den ich persönlich ganz gut fand. Er ist auch nicht der tiefste Artikel, den es gibt, aber für so einen ersten Überblick halte ich den für sehr, sehr gut. Also könnt ihr euch ja mal anschauen. Wie bringt man in diesem System Unternehmensziele so auf den Boden, dass die tägliche Arbeit jedes Einzelnen klar, messbar und anschlussfähig ist oder wird?
Also generell muss man da trotzdem immer noch pragmatisch sein. Ich glaube, es gibt schon viele Wege, wie man vorgehen kann, um so ein Unternehmensziel runterzubrechen in die Arbeit von jedem Einzelnen und da zu schauen, was sind eben die wirklichen Outcomes und nicht die To-Do-Liste. Das ist so der Fehler, den ich bei OKR immer noch relativ häufig sehe, dass dann gesagt wird, okay, ich stelle jetzt mein OKR-Set auf. Und dann kommt so eine To-Do-Liste raus, so ich überarbeite die Kampagnen, ich bringe 5 neue Blogartikel raus. Und da dann eben schon die Frage zu stellen, und was bringt uns das dann für zum Beispiel das Objective, 5 neue Logos im französischen Markt zu bekommen? Dann kann man sich nämlich nochmal fragen, was bringt denn eigentlich meine Aktivität für einen Output? Woran kann ich messen, dass das quasi auch wirksam die Unternehmensziele mit eingeht.
Woran scheitern Marketingteams beim Thema OKR am häufigsten?
Am häufigsten, ich glaube einerseits dann wieder zu perfektionistisch zu werden und es zu stark zu überdenken. Und gerade bei OKR ist ja auch die Idee, dass man da quartalsweise mit einem neuen Set ankommt und da auch wirklich neue Dinge vorantreibt. Und ich glaube, das sind so die zwei Dinge. Einerseits das zu stark zu hinterfragen und es dann auch zu kompliziert zu machen. Und dann sind wir wieder in der gleichen Situation, wie wir eben schon drüber gesprochen haben. Dann macht man nur noch Dinge, aber guckt nicht mehr hin. Was sind eigentlich die Ziele und wie kann ich die auch einfach nachhalten? Und dann eben die Herangehensweise, dass die OKR nicht unbedingt neue Sachen sind, die ich in einem Quartal priorisieren will, sondern oft sind das so Evergreen-Themen, die dann als OKR verkauft werden. Sowas wie zum Beispiel Revenue-Ziele in so ein OKR-Set zu gießen, ist, glaube ich, die falsche Herangehensweise, weil das ist nun mal das übergreifende Ziel vom Marketing und das ist dann nichts, worauf man sich mal ein Quartal fokussiert.
Lass uns mal ein ganz anderes Thema anschneiden oder gucken, ob wir es verbinden können. Und zwar kein Podcast mehr ohne KI oder AI-Frage. Ich kann mir vorstellen, dass viele Teams hoffen, dass die KI ihnen, und ich hoffe, es ist schon so bei vielen, also für uns kann ich das schon sagen, eine gewisse Effizienz schenkt. Wie integriert man KI sinnvoll in bestehende Prozesse, ohne neue Silos zu erzeugen oder noch schlimmer, wieder Chaos zu erzeugen?
Ich glaube, generell kommt es bei KI-Tools genau darauf an, was wir eben schon bei den Tools besprochen haben, dass es einen klaren Use Case gibt und dass man sich darüber bewusst wird, was möchte ich dann eigentlich damit lösen. Weil wir sind nun mal gerade in so einer Phase, wo es einfach immer mehr KI-Tools gibt und wir uns als neugierige Marketer da auch draufstürzen. Und ich glaube, das ist auch gut so. Wir sollen ausprobieren und einfach mal gucken, was kann eigentlich dieses KI-Tool und was erfahre ich da für neue Dinge. Aber wenn es dann um die Einführung geht von Tools, dann gilt halt auch wieder, was will ich damit erreichen und ist das das beste Tool, um das gerade umzusetzen. Und wenn du sagst, das in bestehende Prozesse zu integrieren, ich glaube, das ist dann wirklich die Chance zu gucken, was sind Prozesse, die mir Zeit rauben, wo ich nicht das Gefühl habe, wo ich jetzt mit meiner menschlichen Leistung den großen Mehrwert bringe, sondern wo ich glaube, da kann eben ein KI-gestützter Prozess mir wertvolle Zeit freiräumen.
Ich überlege gerade, welche Fragen, ein bisschen mit Blick auf die Uhr, was könnte ich dir noch für Fragen stellen? Ich würde gerne ein bisschen im AI-Thema bleiben. Oder anders, ich frage mal dich operativ, wie hat denn die AI deine Strukturarbeit selbst verändert? Vielleicht so im Zusammenhang zu Dokumentationsmöglichkeiten, Planung, Wissensmanagement, halte ich für ein sehr wichtiges Thema übrigens. Mir würden bestimmt noch ein paar andere Themen einfallen, aber vielleicht fällt dir auch noch was Gutes ein. Und kannst du es vielleicht den einen oder anderen Tipp, Hack, nennst wie du willst, geben, was bei dir gut funktioniert?
Also generell nutze ich AI total gerne, um einfach Struktur reinzubringen in meine Gedanken. Das ist auch das, was immer viel Zeit gefressen hat.
Wie machst du das?
Oft, indem ich eben Rohtexte erstmal reingebe in die entsprechenden Tools. Das kann dann entweder sein, dass ich es runterschreibe, wie mir gerade der Schnabel gewachsen ist oder auch Informationen aus verschiedenen anderen Quellen reinkopiere, um einfach die richtige Datenbasis zu geben. Oder eben auch die Mikrofonfunktion kann ich da sehr empfehlen, dass man einfach frei Schnauze quatscht und dann eben sagt, aus diesen Informationen bitte strukturiere mir das in drei Headlines mit jeweiligen Bullet Points und den jeweiligen Purpose dahinter gibt. Weil da merkt man oft, wie sich Gedanken schneller clustern lassen und wo man dann auch wieder neue Anregungen bekommt, Dinge weiterzudenken und nochmal neu zu verfeinern. Aber generell dieser Schritt von, ich habe kreative Ideen in meinem Kopf, das sind Sachen, die ich von links und rechts herangetragen habe, um die dann in eine Struktur zu bringen, die andere auch verstehen. Dafür finde ich so diese ganzen ganz einfachen Gen-AI-Tools wie Gemini, ChatGPT, Perplexity schon extrem hilfreich.
Also ich muss dir sagen, ich höre das gerne, wenn du das so sagst, weil ich habe hier das Mikro, das ich jetzt auch zum Podcast aufnehmen nutze. Das kann man hier für die, die jetzt auf YouTube zugucken. Hier kommt es rein in das Bild, vielleicht seht ihr es. Ist mein bester Freund, seitdem ChatGPT da ist, oder also diese Aufnahmefunktion gibt es ja schon relativ lange, vielleicht sogar seit Anfang an, ich weiß es gar nicht, so lange nutze ich es noch nicht. Und ich tue ganz häufig so meine Gedanken sortieren. Auch mittlerweile, ich warte eigentlich nur auf, wir sind ja im Google-Kosmos und da ist ja Gemini ist jetzt gerade mit einer neuen Version online gegangen. Die ist auch echt gut. Und ich warte nur auf den Moment, dass Gmail Gemini direkt integriert, so dass ich überhaupt keine E-Mail mehr schreiben muss. Muss ich auch jetzt nicht. Ich kann es von Copy und Paste rüber schreiben und sowas. Aber ich glaube, ich würde gar keine E-Mail mehr schreiben. Ich würde nur noch diktieren beziehungsweise meine Gedanken sortieren und so reinschreiben lassen. Vielleicht verliert man dadurch auch eine gewisse Eigenschaft, sowas selbst strukturieren zu können. Aber ich muss tatsächlich sagen, ich glaube, ich kann das schon ganz gut. Und kriege oft attestiert, dass ich einen sehr guten Aufbau in meinen E-Mails habe, eine gute Argumentation. Und trotzdem erwische ich mich immer wieder, wie ChatGPT oder wer auch immer Gemini ist, noch besser macht als ich. Und das kann ich euch nur empfehlen da draußen, auch wenn ich habe ganz häufig beim Sport Ideen oder auch wirre Gedanken, Ideen, die ich noch ein bisschen weiter austüfteln muss. Früher hatte ich da irgendwelche Memory-Apps, wo ich das dann einfach reingebe und so weiter. Und ich mache es immer häufiger, dass ich einfach auf ChatGPT gehe und es dort reingebe und einfach mal runterrede und dann sage, strukturiere mir das. Und wenn ich dann später im Büro bin, also ich gehe meistens morgens in den Sport, dann ziehe ich mir das und gucke dann, wie ich das weiterentwickle und wie ich das... Ich finde das total spannend. Ich würde mich nicht behaupten, als jemand, der lauter Wirrwarr in seinem Kopf hat. Also ich bin nicht so überkreativ, dass es komplett ungeordnet in meinem Kopf vorgeht. Aber es ist schon so, dass ich sehr häufig vielleicht auch nicht so den richtigen Einstieg finde. Ich empfinde mich zum Beispiel als jemanden, der nicht die Anfangskreativität mitbringt. Aber wenn jetzt jemand kommt und sagt, ey, wir müssen eine neue Kampagne machen oder einen neuen Text schreiben, überleg dir mal was. Ich habe immer am Anfang massive Probleme. Aber wenn ich etwas vorgelegt bekomme, das weiterzuentwickeln, das kann ich sehr gut. Und das finde ich hier eine brutale Hilfe, dass ich einfach sage, ey, einfach meine Gedanken, so wie du es eben beschrieben hast, runterlaber und sag, bring mir das mal in eine Struktur, wie du es gut finden würdest. Ich kann mich an keinen Case erinnern, wo ich damit nicht weiterarbeiten konnte. Also, dass da wirklich, so wie ich es vielleicht, Entschuldigung, früher bei Mitarbeitern mal gedroppt habe und wo halt dann komplett in eine falsche Richtung gedacht wurde oder wie auch immer, so dass ich mich damit vielleicht nicht direkt identifizieren konnte, kann ich das mit der KI fast immer. Und ich finde das spannend. Ich finde das total spannend. Ich glaube, es ist total wichtig, sich damit auseinanderzusetzen, gerade wenn es um Struktur geht.
Ja, auch für größere Projekte. Also wofür ich es auch super gerne nutze, ist um so eine längere Marketing, also was heißt längere? Damit meine ich nicht wieder die Anzahl der Dokumentseiten, sondern eher eine langfristige Strategie zu entwickeln. Und da geht dieser Input oder diese Inputphase dann in Gemini in diesem Fall wirklich über Wochen, wo ich immer wieder Sachen habe, wo ich denke, das und das will ich für nächstes Jahr als Strategie einplanen. Das sind neue Informationen und das bringe ich quasi jetzt nur rein. Habe auch Gemini explizit gesagt, bitte mach damit noch nichts, weil Gemini ja auch ganz schnell hilfreich sein möchte. Und dann sagt, soll ich dir dazu eine Slide bauen oder möchtest du eine Infografik dazu? Die habe ich bewusst gesagt, mach erstmal gar nichts, halt die Klappe. Und wir sammeln erstmal nur den Input und dann kommen wir in eine Struktur. Weil wie ich es vorher gemacht habe, wenn ich zum Beispiel so eine Strategie entwickelt habe, dann ja muss man sich quasi erst die Oberthemen überlegen und arbeitet dann da iterativ rein. Und wenn man erstmal nur mit den Sachen arbeitet, die man schon im Kopf hat, dann kommt das auch manchmal in eine andere Art und Weise dann quasi angeordnet. Aber das, was du sagst, dass man die Fähigkeiten verliert, Sachen zu ordnen, da habe ich am meisten Angst im Moment mit KI, weil da gibt es ja schon einige Untersuchungen, wie sehr die Gehirnmasse abnimmt in bestimmten Bereichen. Und ich glaube, das muss man sich einfach bewusst machen, dass man Dinge dann trotzdem irgendwie noch trainiert, weil AI soll ja immer noch ein Helfer sein und nicht mein Gehirn irgendwie ersetzen.
Ich muss dir ganz ehrlich sagen, ich habe zwei Sachen. Erstmal eine Sache, die jetzt gar nichts mit dem von dir Gesagten zu tun hat. Ich habe eben ganz viel aufgeschrieben, tatsächlich. Und ich kriege häufiger mal vorgeworfen, dass in unseren Videosnippets es aussieht, als wäre ich abwesend. Aber du hast mir sehr viele Anregungen gerade gegeben, die ich sofort festhalten wollte. Also ich nehme es in Kauf für alle, die jetzt zuhören, dass ihr mich auch mal als abwesend empfindet in meinem eigenen Podcast, weil ich lerne hier selbst sehr viel und habe sehr oft Anregungen, die ich leider im gehobenen Alter ab und zu vergesse dann nach dem Podcast. Und da ich nicht die Zeit habe, mir jeden Podcast zweimal anzuhören, ich könnte mir aber eigentlich mit der KI den Podcast zusammenfassen lassen. Egal, lassen wir das.
Das ist aber auch ein mega Use Case, ne? Also ich weiß nicht, ob ihr das auch schon mal hattet mit irgendwelchen internen Meetings, wo dann nicht alle Teammitglieder da sein können, haben jetzt schnell gesagt, komm, wir recorden das. Dann kann derjenige sich das nochmal angucken. Und dann hat derjenige, der nicht da war, weil er keine Zeit hatte in seinem Kalender, hat dann nochmal irgendwie 3 Stunden Meetings, die er nachholen kann, was dann seinen Kalender nicht besser macht. Und dafür finde ich das eben auch mega mit AI-Notetakern, die dann mitlaufen und dann die 5 wichtigsten Dinge herausgreifen. Und das ist dann die wirkliche Zeitersparnis und nicht, weil du in dem Meeting gerade nicht anwesend bist und das Video dann danach gucken darfst.
Ja, 100%. Finde ich total spannend. Wir sind ja gerade bei Riverside, aber bei Google, wenn wir nutzen immer Google Meet, da hast du ja dann theoretisch Gemini mitlaufen. Und das ist wirklich, wirklich, wirklich sehr gut. Gerade wenn jemand beim Teammeeting nicht dabei ist oder wie auch immer, kurze Zusammenfassung, kann ich nur empfehlen. Auch im Hinblick auf vielleicht Meetings mit Externen, wenn mal was gesagt wurde, das nochmal nachzurecherchieren. Das hilft natürlich enorm. Kann ich nur empfehlen. Aber jetzt kommen wir ein bisschen vom Thema weg. Ich glaube, per se, wir haben viel gesagt. Ich hoffe, der eine oder andere konnte was mitnehmen. Der eine oder andere hat vielleicht so wie ich eine Anregung bekommen, was er verbessern kann. Erstmal lieben Dank, dass du uns mit uns deine Erfahrungen geteilt hast. Du hast da ja wirklich ein paar tolle Erfahrungen gemacht, auch in wirklich tollen Unternehmen. Ich meine, Trusted Jobs ist schon ein Role Model gewesen eine Zeit lang. Ich weiß nicht, wie sie jetzt da stehen gegenüber ihren Wettbewerbern, aber es war schon eine Firma, wo ich gesagt habe, da hat man schon mal ein bisschen hingeguckt. Und Spryker, ja, brauche ich nicht viel zu sagen, ist auch relativ bekannt und groß. Und solche Erfahrungen zu teilen, finde ich schon sehr spannend. Ich bin sehr gespannt, wie ihr bei Apinio weitermacht. Wir werden ja vielleicht an einer Stelle auch zusammenarbeiten. Und das finde ich sehr spannend, was ihr da so macht. Deswegen vielen Dank, dass du da warst und dass du mit uns deine Erfahrungen geteilt hast. Und viel Erfolg beim Strukturieren deiner nächsten Monate.
Danke, Mario. Hat mich sehr gefreut, da zu sein.
Also, und zum Abschluss der heutigen Folge. Ja, bin ich langweilig, wie die letzten Wochen auch. Ich hoffe, ihr habt alle schon ein Summit-Ticket. Mittlerweile solltet ihr alle Web-E-Mails bekommen haben mit unseren Keynote-Speakern, die jetzt schon bekannt sind. Ich kann euch sagen, wir haben mittlerweile 60 bekannt. Noch nicht alle sind auf der Website, aber ein paar schon. Nee, ich glaube, es sind schon relativ fast alle. Die Vorträge noch nicht, die kommen alle am 5.1., weil wir müssen noch strukturieren und so weiter. Aber ich kann euch sagen, es wird groß, es wird geil, es wird thematisch. Ich habe gesehen, was im Call for Paper reinkam. Es ist phänomenal, was für Themen da eingereicht wurden. Aber ich kann euch jetzt schon sagen, wir könnten uns auch KI-Konferenz nennen, weil ich glaube, jeder 3 von 4 Vorträgen hat irgendwie das Wort KI mit drin. Was aber auch Sinn macht zum aktuellen Zeitpunkt. Deswegen bucht euch euer Ticket unter omt.de/summit. Seid einer von 2.500 Menschen, die da rumlaufen. Guckt euch die 140 Vorträge an. Stellt euch als Groupies an die 10 Bühnen und werft eure Unterwäsche. Nein. Und ich würde mich sehr freuen, wenn ihr da seid. In diesem Sinne, wir sind raus. Ciao, ciao.